Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frelingsdorf, ich bin der Podcast-Host und wir haben heute wieder Jan Frisse am Start. Die zweite gemeinsame Episode, die letzte haben wir im Dezember 2019 aufgenommen. Das war Episode Nummer 13 und da haben wir bereits über Jans erste Wettkampfsaison im Natural Bodybuilding gesprochen. Wir haben die Ausgangslage vor der Prep thematisiert und sind dann noch auf die Transition von der Improvement Season zur Contest Prep eingegangen. Und ja, jetzt wollen wir unsere Unterhaltung fortführen. Wir haben noch ein paar Punkte, die wir besprechen. Und ich freue mich, dass du heute ein weiteres Mal da bist, Jan. Wie geht's?
Hey, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Und danke dir auf jeden Fall, dass ich erneut Gast auf deinem Podcast sein darf, Erd. Und freut mich auf jeden Fall sehr. Wird cool. Wird interessant.
Yes, deine Prep ist ja jetzt mittlerweile schon 4 Monate her. Also wird es vielleicht nicht mehr ganz so leicht. Oder nicht schon länger, ne?
Es sind sogar gar nicht 4 Monate. Ich habe mich vertan. Es sind so 3,5 Monate ungefähr. Also Mitte November war der letzte Wettkampf und wir haben jetzt nicht Mitte Februar. Also ja, 3,5 Monate.
Ja, und aktuell befindest du dich ja schon wieder voll im Aufbau. Das heißt, ne, wir müssen noch gucken, dass wir das alles noch... Ja, so weit zusammenkriegen, aber das denke ich so. Ah,
es ist doch noch relativ präsent und ich musste nur mal ein bisschen in-depth mehr drüber nachdenken. Es ist jetzt nicht so, wenn du mich per se irgendeine Variable in meiner Contest Prep fragst, dass ich dir die so bangermäßig direkt erzählen kann. Sondern ich muss halt erstmal kurz nachdenken, hey, wie war das nochmal? Und deswegen macht es auch, by the way, extrem viel Sinn, sich nach einer Contest Prep wirklich mal alles runterzuschreiben und die Contest Prep zu reflektieren, wenn man noch relativ frisch danach ist. Also sich wirklich runterzuschreiben, was habe ich gemacht, was hat gut funktioniert, wie habe ich auf bestimmte Trainings- oder Ernährungsmodalitäten reagiert. Und weil wenn du dann vielleicht 2-3 Jahre später wieder startest, dann ist es halt extrem geil, wenn du es aufgeschrieben hast, weil du kannst dich halt nach 3 Jahren nicht mehr per se erinnern, hey, wie habe ich mich... wie hat mein Körper sich in den ersten 8 Wochen jetzt anhand eines Diet Breaks verhalten oder so. Deswegen, wenn ihr gerade eure Season beendet, was jetzt nicht der Fall sein wird um die Jahreszeit, aber vielleicht für den Mai dann, für die Frühjahrsstarter, reflektiert eure Contest Prep danach und schreibt euch erstmal direkt alles runter, was euch so einfällt. Was nicht heißen muss, dass es genauso ist, wenn ihr das nächste Mal startet, weil jede Prep ist ein bisschen unterschiedlich, aber es sind auf jeden Fall wertvolle Daten, die man dann beim nächsten Mal auf jeden Fall nutzen kann. Bang!
Ja, bang, 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 direkt ein Golden Nugget rauszuhauen zu Beginn. Nice. Hast eben schon auf R gesagt, dass 2019 so das erfolgreichste Jahr deines Lebens ja so dargestellt hat. Und um jetzt nochmal grob deine Prep zusammenzufassen, also die Gesamtlänge hat sich auf 40 Wochen belaufen. Hast in dieser Zeit 17 Kilo im totalen Gewichtsverlust erzielt. Und diese 40 Wochen, das waren jetzt nicht reine Diätdauer, sondern du hattest halt eben auch Wochen bzw. Phasen, in denen du eben nicht diätet hast. Hattest also Diätunterbrechungen, um potenziell diätinduzierte hormonelle Anpassungen rückgängig zu machen, dich vielleicht auch psychologisch zu erholen, deine Trainingsperformance wieder ein bisschen zu verbessern potenziell. Und da würde ich auch gerne jetzt direkt mit dir über diese Diätunterbrechung sprechen. Ja, wenn wir halt eben sagen, okay, wir diäten jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt nicht, dann können wir uns dabei auf den einzelnen Tag beziehen. Das wäre dann im Prinzip ein Refeed Day. Wir könnten aber auch sagen, wir diäten jetzt mal eine gesamte Woche nicht. Das könnten wir jetzt, sage ich mal, so als Diet Break klassifizieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Maintenance-Phasen, die sich dann auf ja vielleicht sogar 2 bis 4 Wochen belaufen, wo man dann halt eben sich nicht im Kaloriendefizit befindet. Und da wollte ich dich fragen, Jan, wie hast du diese in deine Prep integriert und ja, welche dieser verschiedenen Arten von Diätunterbrechung hast du für deine Contest Prep genutzt?
Guter Punkt mit den Refeeds auf jeden Fall, weil ich mir die hier gar nicht notiert habe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch erst mit Refeeds angefangen, nachdem ich dann die Zusammenarbeit mit Valentin gestartet habe, was die ja damals erst nach der, ich sag mal, Diät vor der Diät war. Also um die Prep nochmal zusammenzufassen, ich habe 10 Wochen war quasi die erste Phase, bestehend aus 2 Zyklen, jeweils 5 Wochen, mit einem Deload und Diet Break jeweils am Ende. Also immer 4 Wochen Diät, 1 Woche Deload, Diet Break, 4 Wochen Diät, 1 Woche Deload, Diet Break. Dann hatte ich eine Maintenance Phase, also wirklich länger, die war 3 Wochen lang. wo ich wirklich mich isokalorisch ernährt habe und das Volumen halt auch auf Maintenance-Volumen runtergeschraubt habe. Und danach sind halt die, danach war eben die restliche Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die restliche Prep war. Ich glaube 7 Monate oder, weniger, 6 Monate oder sowas. Und ich habe halt, ich habe halt an dem Punkt mit Valentin angefangen zu arbeiten, was ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde. Also es macht durchaus Sinn, mit eurem Coach schon vorher auch weit in der Off-Season im besten Fall zusammenzuarbeiten und dann halt spätestens zum Prep-Start. Warum in der Off-Season schon? Weil man so halt einfach die Ausgangslage mit dem Prep, mit dem Coach halt bestmöglichst vorbereiten kann und halt super planen kann. Bei Valentin war es so, ich habe ihn ein Jahr vorher kontaktiert, also ein Jahr vor der Herbstsaison, und habe ihn halt erstmal gefragt, damals, was überhaupt seine Meinung ist, ob ich preppen soll. Er war dann in und ich habe ihm dann halt erklärt, hey, die Diät vor der Diät, meine Ausgangslage ist halt relativ fett, die Diät vor der Diät wird kein Problem sein, ich würde erst gerne danach mit dir anfangen, und er hat ja auch den Ernährungsteil nur übernommen, weil ich mein Training halt einfach nicht abgehen wollte. Und wir haben dann eben angefangen mit Refeeds, deswegen fange ich auch dort jetzt erstmal an. Wir haben so gerefeedet, dass ich immer noch im Defizit war, aber weniger. Also es war per se jetzt keine Diätunterbrechung. Ich will es nur trotzdem mit reinnehmen, weil es eine, es war keine Diätunterbrechung, aber es war halt einfach ein Tag mit höheren Kalorien. Das ist sein Ansatz bei Refeeds. Also anstatt die ganze, anstatt jetzt meinetwegen 1 oder 2 Refeeds zu haben, die auf Maintenance-Kalorien sind und um das Defizit gleich zu lassen, die gesamte Woche halt deutlich mehr zu reduzieren, hat er die Refeeds halt so gestaltet, dass ich glaube, so 200, 300 Kalorien drüber war, und halt nicht unbedingt auf Maintenance, aber auf trotzdem einen signifikant höheren Kalorienintake für den Tag hatte und die Low Days dafür aber auch nicht so viel tiefer sein müssen, um das gleiche Net-Defizit über die Woche zu erzeugen. Und ich muss sagen, anfangs war ich sogar ein bisschen skeptisch und habe mich halt gefragt, hey, bringt's das, wenn man schon nicht auf Maintenance ist? Aber ich muss sagen, zum Schluss hin habe ich die Refeeds definitiv dann auch gemerkt, auch wenn sie immer noch im Defizit waren, und habe sie eben auch dann so gelegt innerhalb der Woche, dass sie eben an Tagen waren, wo ich potenziell die härteste Session hatte oder eben die härteste oder eine die härtesten Sessions über die Wochen am Tag danach eben gefolgt sind. Und das waren jeweils 2 Refeeds und ich sehe auch keinen Sinn darin, weniger als 2 zu machen, außer vielleicht einen mentalen Break zu haben von der Diät. Aber auch das ist sehr individuell. Also es gibt Leute, die fahren vermutlich besser, wenn sie über die Woche einen steady Defizit haben und dafür aber vielleicht pro Tag ein bisschen mehr essen können. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die es sehr enjoyen, halt einfach einmal die Woche mehr essen zu können. Das Ding ist, ab einem bestimmten Punkt, wenn du halt sehr emotional abhängig von Essen bist, macht sich halt auch ein Refeed in der Prep nicht mehr glücklich. Also man freut sich dann voll auf den Tag so und ja, hey, Refeed und so, und dann esse ich das und das und man plant es vielleicht im Vorhinein schon durch und dann machst du es und dann denkst du so, toll. That's it.
Ganz also, kurz, was ich auch öfter so mitbekommen habe, ist, dass ja, so kleine Erhöhungen im Kalorienintake oft so ein bisschen so ein Feuer entfachen können, was vor allem Appetit und Hunger angeht. Also man hat dann vielleicht einen Tag, wo man etwas mehr essen kann, und dann ja, bekommt man im Prinzip so, kommt man halt eben so auf ein bisschen auf diesen Geschmack, mehr zu essen, während wenn du halt jeden Tag wirklich consistent deine Low Days hittest, du halt gar nichts anderes mehr kennst und du bist voll
im Modus.
Und ne, da haben dann vielleicht auch viele Leute Probleme mit. Ich sehe es halt immer ganz oft, wenn halt vom Aufbau in die Diät übergegangen wird, dann sind die ersten Diättage halt wirklich immer noch die Tage, wo die Leute enorm viel Hunger verspüren, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, und dann nach so 1-2 Wochen gewöhnt man sich halt voll an das Kaloriendefizit. Absolut. Und man ist wie so eine Maschine halt jeden Tag. Ne?
Kann ich zu, ich würde sagen, 95% anhand kleinen Case Studies bei mir bestätigen. Also ja, absolut. Ist sehr, sehr oft der Fall, dass Leute erstmal ein bisschen strugglen. Man ist es halt auch einfach die Gewohnheit dann erstmal, die wieder reinkommen müssen zur Diät hin. Und ich denke auch irgendwo die mechanische Anpassung des Magens, also wenn das, und ich merke das zum Beispiel auch jetzt im Aufbau, ich kann viel größere Portionen essen, ohne dass ich mich super voll fühle. Also zum Beispiel 150 Gramm Oats jetzt aktuell sind für mich halt, die kann ich halt easy essen und fühle mich danach jetzt nicht unfassbar bloated. Ich kann mich erinnern, ich habe nach jedem Wettkampf immer Doppel-Oats gegessen, das sind dann 200 Gramm. Und das war so eine riesige Portion. Ich dachte halt, also ich konnte die natürlich easy essen, keine Frage, aber das war schon einfach von der Menge so viel und mein Magen war wahrscheinlich rein mechanisch einfach verkleinert, wenn das so Sinn macht. Also der passt sich ja auch an die Menge, die du eben isst. Und jetzt im Aufbau sind das natürlich deutlich größere Mengen, weil ich jetzt auch immer noch nicht komplett von der hedonischen Treppe an dem Punkt bin, wo ich jetzt nur noch Pizza und Eis esse und probiere, Obst und Gemüse halt zu decken, aber so gering wie möglich zu halten, sondern halt ab und zu immer noch riesige Gemüsebowls und so esse, einfach weil ich es enjoy. Mhm. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich wieder, also vor der Prep war ich ja wirklich an dem Punkt, dass ich wirklich nicht mehr essen wollte. Bis ich da hinkomme, wird es noch einige Zeit dauern. Ja.
Ja, und jetzt nochmal bezüglich den Refeeds. Also ihr hattet 2 Refeeds pro Woche, die jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck hatten, die Diät zu unterbrechen, sondern eher um das Kaloriendefizit über die Woche so ein bisschen zu periodisieren.
Es war einfach, um Trainingsperformance zu halten. Und dementsprechend hat es halt auch einfach, dementsprechend haben wir uns damals halt auch entschieden, wo wir sie hinlegen. Es war, soweit ich weiß, also ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber es war halt immer vor der härtesten oder an der härtesten Upper Session. Nee, ich glaube, es war der Tag vor der härtesten Upper Session und der Tag vor der härtesten Lower Session. Und dann war die Lower Session und danach hatte ich Rest Day. Also an der Lower Session selbst war, glaube ich, kein Refeed mehr. Oder es war, dass sie jeweils an den beiden Tagen waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Und es hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Und ich habe zum Schluss, also wirklich so im Digging, wo es mir dann wirklich auch einfach, nicht mehr so besonders gut ging, habe ich auch selbst diese kleineren Bumps in Kalorien wirklich signifikant, was Lethargie und Energielevel angeht, gespürt. Also es ist crazy, was für ein Unterschied dann vielleicht, weiß ich nicht, 80 Gramm Carbs machen oder so oder 100 Gramm Carbs. Mhm. Na, eher 80.
Ja. Da ist dann halt eben auch die Frage, ne, wie wäre es gewesen, hätte man jetzt diese Kalorien über die Woche verteilt und jeden Tag halt eben gleich gegessen. Ist halt dann die Frage, ob es dann wirklich einen physiologischen Unterschied macht. Ich denke, mit Hinsicht darauf, dass halt die härtesten Einheiten dann eben auch mit den Refeeds gepaart wurden, macht das ja mit Hinsicht auf die Trainingsperformance absolut Sinn, oder?
Ja, denke ich auch. Man kann jetzt natürlich sagen, dadurch sind die anderen Tage ein bisschen lower und verschlechtern vielleicht die Trainingsperformance, aber ich hatte jetzt was Trainingsperformance angeht, eigentlich keine Probleme innerhalb der Prep. Aber von daher denke ich, es war schon eine gute Sache und ich würde es wahrscheinlich auch wieder genauso machen. Ich habe die Diät, die vor der Diät, also diese ersten initialen 10 Wochen, komplett ohne Refeeds gemacht. Also da habe ich einfach straight diätet und defizitär und da war Trainingsperformance ja auch absolut kein Problem, was ja auch klar sein sollte, wenn man aus der Offseason kommt, mit dem richtigen Mindset reingeht und fett as fuck ist, dass man dann natürlich noch weiterhin Progress machen kann. Und das ist auch etwas, was öfter jetzt auch mit dieses Jahr, also ich habe dieses Jahr 6 Athleten, die starten und viele haben halt auch einfach Bedenken, so hey, was passiert mit meiner Trainingsperformance und ich will keine Kraft verlieren, etc., keine Muskeln verlieren. Und ich habe denen halt wirklich allen dieses Mindset reingeprügelt. Ihr könnt so lange Progress machen, das glaubt ihr gar nicht. Also meine Prep ging 10 Monate und ich habe sicherlich einen Monat out noch teilweise Progress in Lifts gemacht. Natürlich nicht in allen Lifts, manche Lifts sind auch minimal reduziert worden oder zumindest gegen Maintain von der Performance. Aber ich habe in manchen Lifts wirklich zum Schluss in der Prep, gerade in Pull-Movements, noch minimal Progress gehabt. Also wirklich Progression, nicht jetzt, dass ich irgendwie angefangen habe, meine Reps in Reserve zu periodisieren und jetzt über die Wochen zu verringern und dadurch halt mehr zu machen, sondern wirklich, hey, meine Performance am Ende des Zyklus jetzt gerade ist besser bei exakt gleichen Variablen wie im letzten Zyklus.
Insane. Hey, das ist cool. Beobachte ich bei Klienten sehr, sehr häufig, vor allen Dingen bei neuen Klienten, die dann zum Beispiel erstmal eine Diät starten, die steigern sich dann im Laufe der Diät. Absolut. Auch immer enorm, vor allen Dingen bei Unterkörperlifts, bei Oberkörper-Push-Movements ist es generell etwas weniger. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es halt irgendwie auch so die Exercise-Selection of Choice für die meisten ist, ne? Brust, Schultern und so. Da sind die meisten schon relativ gut aufgestellt. Die Beine werden vielleicht ab und zu mal ein bisschen vernachlässigt. Deswegen könnte halt eben sein, dass das auch vielleicht daran liegt, aber ja, vor allen Dingen Unterkörperlifts und eben Pull-Movements können sich in der Diät oder korrelieren vielleicht auch einfach von der Performance her nicht so stark mit Körpergewicht, wie zum Beispiel so ein ja, horizontal Push-Movement zum Beispiel.
Ja.
Ja. Ansonsten noch ein Punkt oder eine Frage zu Refeeds. Fand ich auf jeden Fall einen guten Punkt, dass du gesagt hast, dass du sie erst dann eben in der zweiten Hälfte der Diät eingebaut hast. Denn ich denke, ja, so eintägige Refeeds können eben auch ein ganz gutes Tool letztendlich für die Peak Week sein, um da eventuell seine Strategie schon mal so ein bisschen zu entwickeln. Und das macht halt eben vor allen Dingen dann Sinn, wenn der Körper, sage ich mal, etwas transparenter hinsichtlich Carbs wird. Und das ist ja eher der Fall, wenn man halt leaner ist, dann siehst du halt wirklich, wie sich das Ganze eben auch auf deinen Look auswirkt. Und da wäre jetzt meine Frage, wie habt ihr das dann eben an den Refeeds oder an dem Tag vielleicht danach gemacht, um da schon Daten für die Peak Week eventuell zu sammeln?
Meinst du jetzt primär, ob wir jetzt per se danach immer Fotos gemacht haben oder wie?
Genau, da habt ihr Fotos gemacht und hast du sie dann Valentin geschickt und er hat dann geguckt, wie sich die Physik verändert oder ab wann war das eventuell der Fall?
Bei den Refeeds selbst nicht. Also ich habe meine Fotos immer sonntags gemacht und das war, meine Refeeds waren meistens Montag oder Dienstag. Ich muss an der Stelle auch nochmal kurz sagen, du hattest vorhin gesagt, eintägige Refeeds. Ich denke sogar, dass mehrtägige Refeeds fast noch bessere Daten sind für die Peak Week, weil du dann über mehrere Tage halt, also natürlich kannst du einmal aggressiv laden, aber du kannst vielleicht auch ein bisschen moderater laden, aber vielleicht über zwei Tage. Mhm. Dementsprechend denke ich, dass mehrtägige Refeeds da auf jeden Fall fast noch die besseren Daten geben.
Stimmt.
Wir haben jetzt per se, weil es waren halt nur kleine Bumps in Carbs und ich war zum Schluss halt immer flach, also am Ende wirklich dann noch mit dem steigenden Stimulus im Training, zum Ende des Zyklus war ich immer flach und wir haben dann eher die Diet Breaks als Datensammlung genutzt, wobei man auch da sagen muss, da fehlt natürlich dann irgendwo der Trainingsstimulus und jetzt, ich denke, dass es auch sehr oft bei vielen Personen so, ich würde jetzt nicht sagen per se bei jedem, aber bei mir wurde der Look halt durch fehlendes Trainingsvolumen innerhalb von ein paar Tagen halt schlechter. Dementsprechend hat man dann vielleicht den potenziellen visuellen Vorteil durch mehr Carbs, durch mehr Kalorien insgesamt gar nicht so stark gesehen, weil ich vielleicht praller wurde, aber halt auch gleichzeitig weniger prall durch das fehlende Trainingsvolumen. Und ich war auch nach Rest Days immer schwerer und auch generell immer ein bisschen puffier. Also das ist was ich auch oft beobachte im Coaching, aber auch nicht immer. Was mir halt sagt, dass ich klar meine Erfahrung schon nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen, aber nicht zu viel. Also Anekdoten sind gut und Anekdoten sind halt eben auch wichtig, je nachdem auch von wem sie kommen. Und es ist auch wieder so eine Sache, also die Anekdote von, nur als Beispiel, die Anekdote eines Dr. Mike Isrichels ist halt mehr wert als die Anekdote eines typischen Gym Bros im FitX. So. Aber man muss natürlich vorsichtig sein und kann nicht seine eigenen Erfahrungen und auch nicht die Erfahrungen, die man mit Klienten macht, auf jeden Menschen anwenden oder auf jedes Szenario, weil es gibt immer Leute, die anders reagieren und das ist halt einfach. Die menschliche Physiologie kannst du nicht so krass vorausschauen.
Ja, deswegen beziehen wir uns ja, sage ich mal, immer auf das, was für den Schnitt am besten funktioniert. Es gibt immer Outlier nach oben und nach unten. Und solange wir uns da eben auf den praxiserprobten Schnitt, sage ich mal, beziehen, ja, können wir in der Hinsicht dann auch nichts Falsches sagen.
Ist oder? Ein guter Startwert und dann halt eben evaluieren und schauen, wie du reagierst. Das ist so ein bisschen, denke ich, das, was ich rausgeben will an jemanden, der das mit sich selbst macht oder der halt quasi N equals one mit sich selbst macht, in was für einer Hinsicht jetzt auch immer. Also das kann man ja fast alles anwenden im Trainings- und Ernährungsbereich.
Ja, und du hast bei den Diet Breaks jetzt eben auch angesprochen, dass du diese mit einem Deload immer zum Ende jedes Mesozyklus so ein bisschen verbunden hast.
Ja.
Macht auch absolut Sinn, da wir eine Diät im Prinzip nicht groß anders trainieren wollen, wie wir es im Aufbau getan haben. Und dementsprechend ja, werden wir halt auch in der Diät ja, im Laufe der Wochen eben Ermüdung akkumulieren, die es dann eben auch ja, trotzdem irgendwann abzubauen gilt. Von daher ist ein Deload ja, in der Diät ebenso essentiell wie im Aufbau. Ja, und hast du jetzt schon gesagt, ne, die erste Hälfte der Diät war dein Mesozyklus auf 5 Wochen angesetzt, 4 Wochen Akkumulation, 1 Woche
genau.
Deload. Und in der zweiten Hälfte der Diät hat sich das Ganze dann verändert?
Ja, aber also es war ein bisschen schwankend. Also die meiste Zeit bin ich 4:1 gefahren. Ich habe nach dieser Diät, vor der Diät, habe ich einen Zyklus, ich glaube, es war der zweite, entweder war es der erste Zyklus direkt, den ich mit Valentin gemacht habe, oder der zweite, wo ich 5:1 gefahren bin, weil ich halt gemerkt habe, so hey, da wird noch eine Woche mehr gehen. Und ich wollte halt somit das Verhältnis auch von Diät zu, also das Verhältnis von hypokalorisch zu isokalorisch ein bisschen ausweiten, ein bisschen mehr Diätzeit haben. War aber dann noch ziemlich heftig, der 5:1 Zyklus, und wir sind danach 4:1 weitergefahren, und der letzte Zyklus in Wien war in der Tat nur 3:1, einfach weil sich das von der Zeit mit der Peak Week und so weiter so ausgegangen ist, dass ich den letzten Diet Break 2 Wochen vor der Ahrenwerf gemacht habe, und 4:1 wäre der Diet Break dann halt direkt vor der Ahrenwerf gewesen, und mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich halt schlechter aussehe in Deload Diet Break Kombination, war das natürlich nicht unsere Intention, die direkt vor die ARMBF zu legen, sondern noch eine Woche vor, nee, sogar 2 Wochen vor der Peak Week, sodass ich nochmal eine Woche reguläres Training habe und dann die Peak Week startet. Und ja, also generell recovert man in der Diät schlechter, ab einem bestimmten Punkt zumindest. Oft ist es so, dass wenn man initial in die Diät rein startet, aufgrund von verschiedenen Faktoren, dass man vielleicht sogar erstmal besser regeneriert. Also das ist das, was ja viele Leute erfahren, wenn sie aus einer wirklich langen Off-Season kommen, einfach weil man fitter wird, kardiovaskuläre Kapazitäten aufbaut, vielleicht ein bisschen mehr Steps macht, sich dadurch mehr bewegt, ja generell halt nicht mehr die ganze Zeit den Körper mit überschüssiger Energie voll pumpt. Und ab einem bestimmten Punkt kickt dann natürlich auch die Diät-induzierte Ermüdung rein und man recovert wieder schlechter. Deswegen, ich würde das Verhältnis erstmal gleich lassen wie zum Aufbau. Und wenn genug Zeit da ist, was im besten Fall oder ja im Optimalfall eigentlich immer der Fall ist, also du willst, die Ausgangslage sollte passabel sein und es sollte halt genug Zeit da sein für eine Contest Prep, dann würde ich in jedem Fall immer den Deload mit einem Diet Break kombinieren. Wenn du jetzt natürlich begrenzt in der Zeit bist oder eine Deadline hast, und du, ja, jeder Tag zählt, dann kann man natürlich sagen, hey, Cost-Benefit ist vielleicht höher, auch im Deload weiter zu diäten. Aber man muss sich dann eben bewusst sein, dass man dort natürlich höherer Gefahr fährt, Muskelverlust zu erfahren. Und das natürlich dann auch zum Ende hin, wenn man wirklich lean ist, halt auch immer relevanter wird. Also je näher ihr eurem Stage-Conditioning kommt, desto gefährlicher wird es potenziell, was Muskelverlust angeht.
Definitiv. Also ich befinde mich ja jetzt auch gerade in meinem ersten Diätzyklus und ich erfahre das eigentlich relativ ähnlich, so wie du das geschildert hast. Also dass ich ja soweit eigentlich ganz gut recovern kann. Lokal nicht mehr so gut, aber so einfach systematisch scheine ich irgendwie auch Trainingsvolumen etwas besser wegstecken zu können. Einfach auch, ja, weil ich mich einfach so ein bisschen fitter fühle, ne? Man ist nicht mehr so groggy den ganzen Tag über, weil man irgendwie, ja, eben wie du schon gesagt hast, ständig irgendwie sich Carbs reinstopft und dann darüber vielleicht auch ein bisschen müde und träge wird. Man ist einfach so den gesamten Tag über so ein bisschen mehr im, ja, Jägermodus so gefühlt und nimmt dann vielleicht auch, ja, so Ermüdungserscheinungen vielleicht gar nicht so stark wahr. Lokal merke ich es schon, also meine Adduktoren sind zum Beispiel wieder sore as fuck, Alter. Ich konnte mich gestern den ganzen Tag nicht bewegen und lag irgendwie nur so im Bett und konnte so meine Beine nicht hin und her bewegen. Das war schon räudig, aber ja, soweit kann ich das definitiv ja, bestätigen. Und ich schaue jetzt natürlich auch, dass ja zum Ende des Zyklus ich irgendwo auch von dieser Kombination aus Diet Break und Deload eben profitieren kann. Denn ich merke jetzt zwar, okay, trainingsinduzierte Ermüdung steigt relativ stark an, aber ich habe jetzt eben noch nicht so, oder ich sehe jetzt noch nicht so die Notwendigkeit, eben auch auf Maintenance-Kalorien gehen zu müssen, um mich halt von den wenigen Kalorien irgendwo wieder zu erholen. Also das sehe ich noch nicht. Deswegen versuche ich mich jetzt in den letzten Wochen eben auch nochmal über das Kaloriendefizit eben auch in so einer Lage zu pushen, dass ich auch irgendwo dann eben von einer Woche mit mehr Kalorien wieder profitieren kann.
Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja nicht mal so, es ist ja auch eher vorbeugend. Also klar, ich habe genau das gleiche gemerkt wie du, dass eben die trainingsinduzierte Ermüdung einfach relevanter ist, gerade zum Starten, als die diätinduzierte Ermüdung. Also es geht ja eh Hand in Hand irgendwo, aber dass halt wirklich die Ermüdung, die du durchs Training akkumulierst, halt einfach mehr ist als die, die du jetzt per se durchs Defizit bekommst. Wobei man auch sagen muss, du willst ja nicht erst den Diet Break machen, wenn du bereits fucked bist. Also im besten Fall halt so in sinnigen Abständen einplanen, dass du jetzt natürlich nicht anfängst, irgendwie jede zweite Woche zu Diet Breaken, aber in sinnigen Abständen, meinetwegen alle 4 bis 6 Wochen, und um einfach halt auch vorbeugend möglichst lange eben nicht fucked zu sein. Und ich denke halt auch, dass diese regelmäßigen Diet Breaks mir geholfen haben, relativ lange, relativ gute Idee durchzustehen. Also ich meine, klar, zum Ende hin war es ziemlich hart, aber ich denke, dass viele Leute auch noch eine deutlich härtere Zeit hatten als ich. Also ja, ich habe schon einige crazy Stories gehört und bei mir waren manche Sachen definitiv auch crazy und diese ganzen normalen Dinge, also generell Energielevel, dass die halt sehr, sehr tief sind und so. Und auch wenn ich mit Leuten jetzt retroperspektiv drüber spreche, die mich in der Zeit halt sehr viel gesehen haben. Also ich habe halt auch von Klienten gehört, dass sie meine Check-ins irgendwie in doppelter Geschwindigkeit angehört haben und so ein Traum. weil ich meine, für mich war es halt, also gerade zum Beispiel diese Peak-Zeit in Wien war halt wirklich, bestand nur aus Training und Arbeit. Also es war wirklich, ich bin um 12 Uhr, habe ich Licht ausgemacht, um 8 Uhr ging mein Wecker und alles dazwischen war wirklich Training, Arbeit, Essen. Und ich habe dann teilweise noch nachts meine Check-ins gemacht, weil für mich stand der Service halt immer im Vordergrund. Für mich gab es halt nicht die Option zu sagen, hey, ich mache jetzt meine Check-ins nicht, ich verschiebe das auf morgen, habt mal Verständnis, weil ich preppe. Also ich habe das halt nicht erwartet und dementsprechend habe ich halt dann teilweise da noch ziemlich spät nachts gesessen mit meiner Blaulichtfilterbrille und habe halt in dem übelsten Lethargiezustand nach dem Essen halt noch irgendwie meine Check-ins absolviert. Und ja, whatever it takes.
Ja, ich glaube, in der Diät oder generell oder noch mehr eben in der Contest Prep kommt man halt wirklich in so einen Tunnel rein, in so einen Modus, wo man ja vielleicht auch gar nicht mehr so merkt, wie man sich selbst zu einem gewissen Grad verändert. Deswegen fand ich einen extrem guten Punkt, den du eben angesprochen hast, dass man halt diese Diet Breaks eben schon eben präventiv einbauen sollte und halt nicht eben erst dann, wenn man wirklich den Schlag dann ins Gesicht kriegt. Und ja, ich habe auch schon mit mehreren Leuten über Diet Breaks gesprochen, unter anderem eben auch Cliff Wilson. Ich war letztes Jahr bei einem Seminar in London, habe ihn halt gefragt, wie und ob er Diet Breaks programmt. Und er meinte, hey, Diet Breaks sind mega cool, aber in der Praxis ist es meistens leider so, dass man keine Zeit dafür hat. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm viele Klienten eben auf den letzten Drücker kommen und sagen, hey, ich will bei der und der Show starten. Und er dann letztendlich nur noch schaut, dass man halt eben ja mit Stage Condition auf der Bühne stehen kann und einfach versucht, das Beste rauszuholen. Aber es ist ja enorm cool, wenn, ne, wie du schon vorhin angesprochen hast, Klienten eventuell schon in der Offseason zu einem kommen und sagen, hey, ich will dann jetzt im nächsten Jahr starten, weil dann kann man halt eben auch schon dafür sorgen, dass die Ausgangslage und halt auch eben die gesamte Prep wirklich ja bestmöglich aufgestellt ist. Also ich persönlich bin auch sehr froh darüber, dass ja zwei Klienten schon im Voraus zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir wollen nächstes Jahr starten, weil ich jetzt so ja schon wirklich ja eine Bilderbuch-Prep im Prinzip schon fast im Voraus planen konnte und eben auch ausreichend Zeit eben für Diet Breaks eben implementieren kann. Es ist halt ja nicht so, dass diese unbedingt nötig sind, um letztendlich Stage Lean zu werden, aber es geht ja im Prinzip auch nicht nur darum, um jeden Preis irgendwie lean zu werden, sondern ja, so die Art of Contest Prep Coaching ist halt auch viel mehr als eben nur den Klienten lean zu machen, sondern halt auch eine möglichst enjoybare Prep irgendwo zu ermöglichen und Schadensbegrenzung. Auch, ja, Schadensbegrenzung, genau, irgendwo zu gewährleisten. Denn ja, wenn man halt einen ambitionierten und gestellerten Athleten da hat, dann wird er halt eben auch von mir aus 20, 30 Diätwochen am Stück durchziehen können und am Ende mit einer guten Form auf die Bühne stehen. Aber ne, zu welchem Preis, ist dann halt eben auch immer die Frage.
Ja, also wenn du nach deiner Contest-Prep deine Familie verloren hast und danach 30 Kilo zunimmst in 4 Wochen und was weiß ich, gesundheitliche Probleme bekommst, dann ja, muss man natürlich sich fragen, ob es das wert war. Der eine würde jetzt vielleicht sagen, ja, ey, whatever it takes. Aber ich denke, dass eine Contest-Prep wird dein Leben immer beeinflussen irgendwo. Ich denke, dass du es gar, dass du es hinbekommst, dass du in keinster Weise die Contest-Prep in irgendeiner Weise dein restliches, deine anderen Lebensbereiche beeinflusst, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Frage ist halt, wie sehr beeinflusst sie diese? Und da hinsichtlich dessen einfach den bestmöglichen Job zu machen, ist, ja, denke ich, essentiell, sowohl vor allem eben als auch als Coach, da eben bestmöglich zu entscheiden und sich halt auch zu überlegen, hey, kann ich das jetzt so machen? Was, also deswegen macht es ja auch so viel Sinn, sich die Wahrnehmung und das subjektive Feedback des Klienten anzuhören, weil nur anhand von Sheet zu entscheiden, gibt dir halt nicht das, also du siehst halt nur das Objektive, das, was er vielleicht eingetippt hat, aber du hörst ja halt nicht die Gedanken dazu an und du kriegst nicht mit, wie redet der Mensch vielleicht schon, weißt du, weil kann halt sein, dass derjenige die ganze Zeit 5 bei Wohlbefinden anklickt, aber in Wirklichkeit halt schon komplett fucked ist. Und das kriegst du dann natürlich im Check-in, wo jemand spricht oder so, deutlich mehr mit als in, ja, jetzt deiner Datensammlung, die du mit deinen Klienten sammelst.
Ja, definitiv. Cool. Ja, abschließend jetzt noch zu Diätunterbrechung. Wir hatten jetzt noch nicht über gesamte Maintenance-Phasen gesprochen, die ja sich auf, ja, je nachdem, in den meisten Fällen vermutlich 2 bis 4 Wochen belaufen können. Die eine hast du ja nach dem ersten Teil der Diät gemacht und das war es dann auch?
Das war es dann auch. Also ich habe vor der Diät 3 oder 4 Wochen maintained. Primär um zu regenerieren, sowohl physiologisch als auch mental. Nach der, ja, ich glaube, 6 Monate Off-Season-Phase, die ich davor hatte. Also die ganze Phase war länger, aber das war halt 6 Monate Off-Season, dazwischen war ein Minicut. Ich glaube, die ganze Off-Season war etwas über 12 Monate. Zu der letzten wirklichen Diät, also den Minicut zähle ich eigentlich eher zum Aufbau dazu, weil er halt dafür sorgte, den Aufbau weiter zu potenzieren und nicht unbedingt jetzt signifikant Körperfett zu verlieren. Aber ja, halt einfach zu regenerieren, potenziell etwas zu resensibilisieren, Hämostase zu festigen, die neu gewonnene Muskulatur zu festigen. Und im Endeffekt war die Maintenance Phase in der Prep aus gleichen Gründen, aber eben auch noch einfach durch den Fakt, dass man eben isokalorisch in dieser Phase fährt, halt eben diätinduzierte Ermüdung ebenfalls abzubauen. Und ja, das war die einzige Maintenance Phase, die ich mache. Und ich mache das nicht mit jedem dieses Jahr, aber mit vielen, also mit den Leuten, die leaner sind, mache ich nicht unbedingt, die halt eine, ja, deutlich bessere Ausgangslage noch haben oder wo die Ausgangslage halt einfach leaner ist, mache ich nicht zwangsläufig diese 2 Diäten. Aber mit, ich glaube, 4 von 6 Leuten mache ich sie, mit den anderen 2 nicht, weil die auch einfach nicht so viel Gewicht verlieren müssen und mit den Leuten startet die Prep auch insgesamt später. Weil man natürlich, klar, man muss zum einen nicht so lange diäten, aber man muss zum anderen halt auch nicht noch die extra Zeit der Maintenance einrechnen, wo wir jetzt wieder auf den Punkt zurückkommen, dass für all diese Phasen isokalorisch, die definitiv vorteilhaft sein können oder meistens sind, muss auf jeden Fall genug Zeit da sein und diese ist eben nur da, wenn man sich im Vorhinein eben schon Gedanken macht, wann startet meine Prep. Ich muss genug Zeit haben, die Ausgangslage muss stimmen und ja, da kommen wir wieder darauf zurück, dass die besten Resultate, die sind mit den Leuten, die man eben schon lange auch im Offseason, in der Offseason hat und was schade ist, dass viele das eben nicht packen, weil viele Leute sehen vielleicht ein Coaching in der Offseason als weniger wichtig an, wie in der Contest Prep dann selbst, aber eigentlich ist die Offseason fast wichtiger.
Ja, im Prinzip ja, ne? Da sage ich mal, baut man halt eben so die Basis auf und in der Contest Prep geht es dann halt eben nur noch, sage ich mal, ja, das, was halt drunter liegt, irgendwie so freizuschälen. Ne?
Ja, aber ja, also zum Beispiel für mich wird es halt so sein, die nächste Contest-Rap ist halt Die nächste Contest Prep wird einfacher als diese, die ich jetzt gemacht habe. Und ich habe halt bewiesen, ich kann Stage Lean werden. Hätte ich jetzt vielleicht noch einen Ticken härter kommen können, vielleicht. Mit der aktuellen Muskulatur vielleicht auch einfach nicht. Oder der Gesamtlook wäre schlechter gewesen. Aber der Fakt, dass ich beim nächsten Mal mit deutlich mehr Muskulatur dort stehen werde, ich die Prep-Erfahrung aus der ersten Prep habe, wird mir den ganzen Prozess, wirklich Stage Lean zu machen, Stage Lean zu werden, einfacher machen. Weil zum einen habe ich mehr Muskulatur, das heißt, ich muss vielleicht gar nicht so tief mit dem KFA, um den gleichen Look zu erreichen. Und ich habe die Erfahrung aus der ersten Prep. Und ja, jetzt geht es eigentlich primär darum, hey, zwischen den Preps so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen, um dann beim nächsten Mal signifikant besser zu sein, weil preppen kann ich. Und ja,
das ist letztlich. Ja, Diäten, Preppen macht man ein, zwei Mal und dann hat man das eigentlich in der Regel drauf. Und das ist halt eben auch ein Skill, den man sich dann eben aneignen kann.
Absolut.
Und ja, genauso ist Off-Season halt eben auch ein Skill, aber der wird ja tendenziell eher etwas vernachlässigt, sage ich mal, in den meisten Fällen.
Ne? Absolut, stimme ich dir zu 100% zu, auch mit dem letzten Punkt, guter Punkt. Off-Season ist auch ein Skill, weil ich halt oft eben auch das, was du gerade angesprochen hast, dass Diäten ein Skill ist, dass ich das oft vermittle. Und deswegen, ich glaube auch, dass mir die Contest Prep nur so leicht gefallen ist, also in Anführungsstrichen leicht gefallen, weil so leicht war sie gar nicht, aber halt leichter als vielleicht dem ersten durchschnittlichen Athleten. Das, weil ich in der Vergangenheit halt schon lange diätet habe. Also ich habe vorher in meinem Leben dreimal länger diätet und jedes Mal ungefähr 10 Kilogramm verloren, manchmal sogar ein bisschen mehr, glaube ich, so 10 bis 12, 13 Kilogramm. Und jetzt in der Contest Prep waren es 16 Kilogramm von einer ziemlich hohen Ausgangslage. Also die Diäten davor, die waren auch immer relativ lange, ich glaube so 4 bis 6 Monate. Und damals halt nicht mit Diet Breaks oder so oder irgendwie Deload, sondern halt einfach durchgehend. Und die waren schon teilweise echt hart. Also ich kann mich erinnern, die eine Diät, die ich da gemacht habe, die war so vom Lethargie und vom Lethargie-Energielevel kam das auf jeden Fall schon in Richtung jetzt zum Ende der Contest Prep auch. Und bei der ersten zum Beispiel war mein Food-Focus und generell mein Verhältnis zu Essen katastrophal, aber das lag auch damals primär daran, dass ich halt Hardcore Fit 40 Macros gemacht habe. Also für mich gab es nur Pizza und Eis und auch in der Diät, auch mit dem tiefsten Kalorienintake. Und ja, all diese Erfahrungen, die ich in diesen Diäten gemacht habe, haben sich natürlich dann, und dass ich halt daraus gelernt habe, das ist ja auch immer wichtig, bringt ja nichts, Erfahrung zu machen, dann beim nächsten Mal wieder falsch zu machen, konnte ich natürlich sehr viel mitnehmen in die Prep und wird die Prep sicherlich, was das Endresultat und overall den ganzen Prozess angeht, sehr positiv beeinflusst haben.
Definitiv. Ja, hey, du hast diätet, 40 Wochen lang 17 Kilo verloren, am Ende warst du ja lean, super lean, hast deine Endform erreicht. Wie hast du jetzt die Peak Week in der Woche vor dem Wettkampf gestaltet? Welche Variablen hast du in dieser Woche manipuliert?
Ich spreche jetzt von wir, weil wenn du mich fragst, dann muss ich halt immer für Valentin sprechen oder uns zusammen, sage ich mal, weil wir teilweise auch Back and Forth hatten und ich ihm halt auch immer meine eigene Ansichten gesagt habe. Also ich konnte mir das dann auch einfach nicht verkneifen. Ich denke, das ist als Coach oder als jemand, der generell sehr viel seinen eigenen Prozess auch analysiert, was ich auch trotz des Coachings gemacht habe. Also ich habe ihm immer halt gesagt, was ich selbst denke und sehr oft sind wir auch einer Meinung gewesen. Also sehr oft war es so, dass halt Valentin einfach nur gesagt hat, so, hey, sehe ich genauso, machen wir so. Manchmal hatten wir ein bisschen Back and Forth, aber in der Regel sind wir immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und wir haben primär manipuliert Salz, Wasser, Carbs, Lebensmittelauswahl nicht. Dazu komme ich gleich noch. Doch, Lebensmittelauswahl bis zu einem bestimmten Punkt trotzdem auch. Eigentlich nicht, aber dann zum Beispiel zum Wettkampf hin halt einfach nicht mehr super voluminös zu essen, macht natürlich schon Sinn. Also Salz wurde primär manipuliert, Wasserintake, Carbs und das war es auf der Ernährungsseite. Und im Training wurde halt primär die Intensität reduziert, das Trainingsvolumen reduziert und auch die Tage vor dem Wettkampf oder auf dem Wettkampf zu waren dann eher Pump-induzierte Sessions oder Pump-Sessions, die dann einfach dafür sorgen sollten, dass die Carbs eben dahin kommen, wo sie hin sollen, eben in den Muskel.
Hattest die Carbs angesprochen. Ich glaube, das ist immer so, das Stichwort, wenn es um Peak Week geht oder so die Variable, wo immer am meisten drauf geschaut wird. Ich gehe mal davon aus, Wasser, Salz überwiegend konstant gelassen über die Woche?
Na, Valentin manipuliert schon etwas mehr. Also er hat auch mit mir Deplete Days gefahren. Das waren in der Regel 2 bis 3 Tage, die wirklich sehr low carb waren, ein bisschen high fat, aber trotzdem noch relativ starkes Defizit, einfach um mich komplett flach zu bekommen und dann eben die Carbs hochgeschraubt. In den Deplete Days war Salz- und Wasserkonsum ziemlich ähnlich zu den Diät-Tagen und in den Carbs, an den Low-Tagen dann meistens etwas das Wasser angehoben und etwas das Salz, einfach weil ja mehr Carbs, mehr Potenzial halt auch Wasser im besten Fall im Muskel zu speichern und das Salz eben dort dann auch einhergehend etwas zu erhöhen. Es waren jetzt keine drastischen Veränderungen, also es war vielleicht die Veränderung von 2 Gramm Salz oder so. Was bei mir bei meinem hohen Salzintake echt nicht viel war. Also für jemanden, der vielleicht insgesamt nur 3 Gramm Salz am Tag konsumiert, sind 2 Gramm Salz natürlich ziemlich viel. Mein Salzintake war ziemlich hoch, sagen wir es mal so.
Okay.
Und Wasser halt auch einen Liter vielleicht oder sowas. Also trotzdem relativ steady über die Woche, minimal für die Low-Tage angepasst.
Okay, also ihr habt dann im Prinzip die Peak-Week mit 2 Low-Tagen begonnen und habt dann anschließend dann direkt die Carbs hochgefahren oder schrittweise dann bis zum Wettkampf erhöht. Also war das eher ein Front oder ein Backload?
Ja, das ist witzig, weil du mich fragst und weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass alles ein bisschen schon verschwimmt. Ich hatte halt insgesamt 5 Peak-Weeks, also lass mich mal kurz überlegen. Ich habe bei jedem Wettkampf die Depletes gemacht. Wir haben aber da auch einfach stark geschaut, wann war ich wirklich sehr komplett flach. Das war dann quasi so also wenn auch kein Gewicht mehr verloren wurde, weil man verliert in der Regel relativ stark ein Deplete-Gewicht. Wenn du dann nach 2 Tagen kein Gewicht mehr verloren hast, dann haben wir halt aufgehört. Und die Carbs waren, die Low-Tage waren meistens 2 Loads und wir haben die aber dann zum Ende hin immer weiter zum Wettkampf hingeschoben. Also am Anfang war es vielleicht noch konservativer mit 2 Tagen, wo man vielleicht noch was ausgleichen kann. Zum Ende hin war es in der Regel 2 Tage vor dem Wettkampf war der Load und dann 1 Tag, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu fixen, wenn das eben der Fall war. Und das war im Endeffekt auch die Strategie, die sich am besten für mich herausgestellt hat, war ein relativ aggressiver Backload. 1 Tag nur, weil nach 2 Tagen habe ich angefangen, scheiße auszusehen. Also wirklich 1 Tag. Dann etwas zurückzufahren, auch nicht zu stark, also auch nicht zu viel, sondern meinetwegen, bei mir war das dann so ein 500 Gramm Carbs, 350 Gramm Carbs und dann war ich wirklich on. Also ich kann mich erinnern, bei der GmbF zum Beispiel haben wir 400 Gramm Carbs, glaube ich, 2 Tage gefahren und dann oder wie war es nochmal? Wie gesagt, es ist sehr schwierig zu sagen. Bei der GmbF war es auf jeden Fall so, wir hatten den Tag mit den 350 Gramm Carbs 1 Tag zu früh. Also bei der GmbF war es so, die Form war 1 Tag vor der GmbF richtig on und deswegen war ich auch so selbstbewusst an diesem Wettkampf, weil ich bin an dem Tag halt erst nach Siegen gefahren und ich bin morgens aufgewacht, habe die Fotos gemacht, dachte mir so, what the fuck, das ist der beste Look, den du jemals hattest. Und da war ich halt auch extrem stolz drauf und für mich war es halt eh so, ich war halt lean, mehr konnte ich halt auch nicht machen dann. Es war halt dann nur noch den Peak zu nailen und die ANBF davor, die Woche war ich halt krank, da ist halt sehr viel schief gelaufen. Das war der erste Wettkampf, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt und diese ganze Erfahrung und der dann deutlich besser laufende Peak hat mich halt in der GmbF-Woche und dem Fakt, dass GmbF halt für mich der wichtigste Wettkampf war halt, war halt dann einfach der Punkt, dass ich da sehr... Musst du auch sein, musst halt mit viel Selbstbewusstsein reingehen. Das hast du potenziell beim ersten Wettkampf halt einfach nicht, du bist halt einfach unsicherer. Bei der GmbF war er den Tag davor ziemlich on, dann haben wir halt wieder den, wie nennt man es denn nochmal, den Tag gefahren, wo du nicht den Taper, den Taper-Tag, aber der war halt 1 Tag zu früh. Dann war ich am GmbF-Tag selbst wieder relativ flach. Das konnten wir dann halbwegs gut fixen, indem ich den ganzen Tag gelegen habe und einfach die ganze Zeit gegessen habe.
Ja, hey, ziemlich cool. Ist auch mega nice, wenn man halt eben 5 Wettkämpfe hat und diesen Peak Prozess immer so ein bisschen anpassen kann, ne? Weil, ja, wenn man halt vorher noch relativ wenig praktische Erfahrung damit gemacht hat, ne, dann macht es natürlich Sinn, sag ich mal, die erste Peak Week eher etwas konservativer zu gestalten, so wie ihr es auch gemacht habt, in Form von einem Frontload, so, dass man dann halt immer noch Zeit hat, um ja eben dann nochmal die Form potenziell nochmal ein bisschen zu fixen. Und ja, nach mehreren Peak Weeks wird man halt dann eben auch immer sicherer und dann konntet ihr dann bei der letzten dann eben auch ja relativ genau sagen, worauf du am besten ansprichst und dann halt eben dann auch dementsprechend back zu loaden.
Cool. Ja, absolut. Und in der Theorie macht es halt einfach, in der Praxis zeigt sich oft, dass Leute, wenn man den Körper halt aggressiv lädt und auf dem Weg nach oben, also die Glykogenspeicher auffüllt, vielleicht sogar noch Superkompensation mitnimmt durch die Depletes davor, einfach besser aussieht, als wenn man erst sich komplett volllädt, vielleicht sogar ein bisschen spillt ist und das Ganze dann fixt. Dann ist die Optik in der Praxis meist etwas schlechter, als wenn man eben aggressiver lädt und auf dem Weg nach oben ist. Und dementsprechend, macht es durchaus Sinn, wie du gesagt hast, jemanden erst zu frontloaden, ein bisschen konservativer zu schauen, Daten zu sammeln, im schlimmsten Fall halt Tage zu haben, wo man es fixt und dann halt von Wettkampf zu Wettkampf immer den etwas aggressiveren Approach zu wählen. Und so habe ich es zum Beispiel auch mit Jeff gemacht an der Stelle. Denke, wir hören. Shoutout an Jeff. Bo. und ja, bei ihm war es sehr ähnlich. Also ich denke, cool. Bei der GmbF, bei seinem letzten Wettkampf hat er auch den besten Look.
Ja, an der Stelle würde ich einfach nochmal eine Literaturempfehlung rausgeben. Das Buch von Cliff Wilson und Peter Fitchen. Du hast es safe auch. Da ist es eigentlich auch ganz gut erklärt, die verschiedenen Peak-Week-Methoden und in welcher Situation eventuell bestimmte Herangehensweisen mehr oder weniger Sinn machen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, vor allen Dingen für die Leute, die halt noch keine praktische Erfahrung mit einer Peak-Week haben. Ich meine, irgendwann ist immer das erste Mal und man geht dann ja relativ, grün hinter die Ohren in den Prozess rein. Und da ist, denke ich, schon mal ein ganz guter... gute Herangehensweise eben geschildert, woran man sich definitiv orientieren kann.
Ja, habe ich auch einige Male als Ressource herangezogen. Contest Prep. Und das, was du gesagt hast, mit dem Grün hinter den Ohren sein, absolut. Man denkt halt am Anfang immer so, das ist so ein magischer Voodoo, Peak Week, man kann sich mega verbessern und so. Und man kann sich definitiv verbessern, man hat aber auch sehr, sehr viel Potenzial, die Physik zu verschlechtern und dementsprechend konservativ reinzugehen und dann vielleicht etwas aggressiver zu werden, ist meist der beste Approach.
Yes, nice. Was gibt es sonst noch zu Peak Week zu sagen? Training hattest du noch kurz angesprochen, da hast du dann im Laufe der Woche immer etwas pumplastiger trainiert.
Ja, zu den Wettkämpfen hin und die Unterkörpereinheiten wurden immer relativ früh in der Woche erledigt. Also wenn ich Wettkämpfe back-to-back hintereinander hatte, dann war es in der Regel so, ich bin Sonntag nach Hause gekommen, das war noch Rest Day, einfach um sich auch vom Stress des Wettkampfs am Vortag zu erholen. Montag dann meistens Lower, Dienstag Upper, Mittwoch Rest und dann Pump Sessions bis zu den Wettkämpfen.
Jawohl, sehr, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch relativ fix auf die Zeit nach der Contest Prep ein. Und da fallen ja viele Athleten in so einen Post-Competition Blues, nennt man das. Das ist im Prinzip so eine, ja, schon Form von Depression. Ja. Der Look, für den man eben so lange und hart gearbeitet hat, verschlechtert sich wirklich relativ schnell. Ich sag mal, Gen-Pop-Leute würden dann sagen, ach, du siehst jetzt viel besser aus, aber ja, für uns Bodybuilder ist natürlich so ein Dina-Look schon ein geiles Achievement, ne? Man hat Glute-Striations, so, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Sowas ist dann halt extrem cool, jeden Morgen im Spiegel zu sehen, ne? Und ja, in der Hinsicht macht es natürlich dann auch Sinn, sich neue Ziele zu setzen und ja, seinen Blickwinkel von seiner Physik mehr zur Performance im Training eben zu schwenken und zu schauen, dass man da eben wieder ja, sich dann verbessern kann. Aber bevor das der Fall ist, müssen wir natürlich auch erstmal schauen, dass man sich ja möglichst schnell eben von den diätbedingten hormonellen Anpassungen erholt, diese rückgängig macht, indem man halt eben Körperfett eben zunimmt und dann anschließend eben auch in einer physiologischen Lage ist, um wieder bestmögliche Muskulatur aufbauen zu können. ganz kurz, wie hast du die Zeit nach der Counter-Strip erlebt und wie bist du das Ganze angegangen?
Also ich würde sagen, dass die Transition insgesamt von Contest Prep zu Offseason jetzt final auch, also dann auch durch die Recovery Diet, eigentlich ziemlich reibungslos abgelaufen ist für mich. Also ich hatte weder Blues, was die Physik angeht, nicht wirklich, weil mir war von Anfang an klar, dass der Look nicht haltbar ist. Mir war von Anfang an klar, dass der Look nicht mit einer... Das ist halt kein gesunder Zustand und mir war klar, dass wenn ich weiter Gains machen möchte und beim nächsten Mal besser dastehen möchte, dass Gewichtszunahme unumgänglich ist. Und ich habe halt auch einfach weniger mich angeschaut. Also ich hatte jetzt per se nicht unbedingt Probleme, den Look loszulassen. Ich hatte auch keinerlei Probleme mit Binge-Eating oder irgendwie krassen Fressattacken oder so. Einfach weil ich im Vorhinein halt, mir war klar, was kommen wird und ich habe halt meine Ziele gesetzt. Ich hatte meine Recovery-Macros, die ziemlich hoch waren. Also es waren 3400 Kalorien, das war für mich ziemlich viel Essen. Und das wurde dann halt einfach adhered. Und ich habe angepeilt waren 5-10% in 4 Wochen. Das waren dann im Endeffekt 10% in 4 Wochen. Und danach ging es mir ziemlich gut. Also halt, ja, ich würde sagen 80% mindestens von dem Zustand, den ich jetzt habe. Und jetzt aktuell sind es fast 100%. Ich weiß nicht, ob es hormonell 100% sind. Das werde ich dann nach der Maintenance Phase mal abchecken lassen mit einem Bluttest, ob da alles am Start ist. Aber ich denke, auch aufgrund des Fakts, dass meine Libido halt einfach wieder deutlich stärker ist als am Ende der Prep, dass auch in der Hinsicht sehr viel passiert ist. Und ja, ich hatte dann nach ein paar Wochen schon eher das, was man vielleicht Post-Competition Blues nennen könnte, in Hinsicht darauf, dass mir einfach das Umfeld gefehlt hat. Also ich war in der Prep gerade zum Ende hin in diesen letzten 3-4 Monaten halt wirklich umgeben von Leuten, die das Gleiche gemacht haben, entweder auch Online-Coaches, entweder auch Athleten oder einfach ja begeisterten Sportlern. Ich habe in ziemlich geilen Gyms trainiert. Ich habe 3 Wochen in Darst Gym trainiert in Wien. Ich habe in Beth Francis Gym in New York trainiert. Ich habe auch in New York die restliche Zeit in einem besseren Gym als meinem FitX trainiert. Und es war halt so ein bisschen für mich, ich habe mich absolut auf den Alltag gefreut und halt auch wieder Struktur zu haben, weil dieses viele Reisen war halt auch dann irgendwann sehr stressig. Aber ja, das Gym, das Umfeld an sich hier ist halt einfach nicht so geil gewesen. Dadurch hat mir dann teilweise die Trainingsmotivation etwas gefehlt. Ich habe keine einzige Session geskippt oder so. Alles wurde nach Plan absolviert. Progress ist auch immens. Aber an sich, meine Trainingsmotivation, gerade auch was Lower-Tage angeht, direkt nach der Prep, war dann einfach nicht so hoch. Oder zumindest ein bisschen nach der Prep. Auch jetzt immer noch nicht wieder so hoch wie vorher. Es wird wieder besser, auch durch den Fakt, dass ich jetzt zum Beispiel letztes Wochenende mit Jeff unterwegs war und der mich einfach motiviert hat. Aber ich brauche halt auch einfach die Maintenance-Phase. Ich habe so lange jetzt am Stück einfach hart und viel trainiert, dass ich einfach eine Zeit brauche, wo ich ein bisschen runterfahre. Hätte man sie vielleicht früher machen können, ja, aber ich bin mir halt auch relativ sicher, dass ich wollte halt auch einfach keinen Monat isokalorisch fahren, weil ich halt auch einfach den hyperkalorischen Zustand aktuell genieße. So, ich esse halt einfach gerne. That's it.
Klar. Ja, macht auch voll Sinn. Also vielleicht auch die Zeit nach dem Wettkampf, wo man halt sowieso richtig viel isst, eben vielleicht noch zu nutzen, um das Ganze auch irgendwo mit einem produktiven Trainingsstimulus irgendwo zu paaren und vielleicht ein paar verloren gegangene Muskelmasse in den letzten Wochen der Contest Prep auch wieder zurückzuholen, potenziell.
Die habe ich mir sicherlich zurückgeholt. Also ich merke auch jetzt schon wieder jeden Zyklus, vor allem dann im Deload, dass ich einfach bigger bin. Also klar auch fetter, aber halt eben auch bigger. Also ich merke es wirklich, ich kann mir zum Beispiel an die Brust fassen und wenn ich die kontrahiere, dann merke ich halt, dass da einfach mehr Tissue ist. Und du kannst dein Fett halt nicht kontrahieren. Von daher, das sind so Sachen und auch in der Front Relaxed, es ist einfach wieder breiter insgesamt. Ist es jetzt neu gewonnene Muskulatur? Vielleicht etwas, aber ich denke primär auch einfach das, was ich vielleicht dann doch verloren habe zum Ende der Prep. Und ich würde sagen, dass für meine... Ich meine, ich habe das auch erwartet, dass ich mich gut schlage post-Competition. Also ich bin eigentlich mit dem Mindset reingegangen, so, ja, du machst es schon. Also ich hatte jetzt, klar hatte man irgendwo Respekt davor, aber es war jetzt nicht so, als dachte ich mir so, oh Junge, fuck my life, was kommt auf mich zu? Weil ich wusste halt, was zu tun ist und ich habe das im Vorhinein schon lange genug geplant, ich habe mich darauf eingestellt und das wurde dann halt einfach gemacht und Hatte ich Post-Competition Blues? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man so emotional teilweise halt einfach durch den Fakt, dass du am Ende der Prep so unemotional bist und halt sehr viel dich einfach gar nicht mehr juckt, dass dann vielleicht nach der Prep wiederkommt und man dahingehend halt, dass es halt auch einfach verwirrend ist und dass man die Hormone vielleicht auch ein bisschen verrückt spielen, klingt ein bisschen pubertär irgendwie. Aber ja, im Endeffekt, wenn dein Testosteron wirklich extrem niedrig ist, nach der, am Ende der Prep und es dann halt wieder ansteigt in der Post-Competition-Phase, dann kann das natürlich zu Schwankungen in deinem Wohlbefinden oder in deinem Zustand, was auch immer, führen. Und ich denke trotzdem, dass ich einen sehr guten Job gemacht habe. Und
auf jeden Fall.
Dass ich jetzt per se nicht so viele Probleme damit hatte. Und ich würde das primär auf den Fakt zurückführen, dass ich mich zum einen vorbereitet habe, dass ich mir zum anderen klar war, was zu tun ist und dass ich mich darauf eingestellt habe. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir mit Jeff genauso gemacht haben. Wir haben es im Vorhinein gut geplant, der Plan stand. Wir haben darüber geredet, ich habe ihn darauf vorbereitet, ich habe ihm gesagt, was zu erwarten ist. Und er hat es perfekt umgesetzt. Und ich würde sagen, dass er ein Kandidat war, wo ich mir natürlich irgendwo, also ich habe natürlich an ihn geglaubt und ich habe auch gesagt, hey, er kann das definitiv schaffen. Aber ich hätte jetzt nicht meine linke Hand darauf vorbereitet, dass seine Recovery Diet so problemlos läuft, wie sie im Endeffekt gelaufen ist und auch der Transition in die Offseason. Das habe ich ihm auch gesagt. Also es ist auch kein Problem, das hier irgendwie öffentlich zu sagen. Wir sind auch gut befreundet, also an der Stelle, das will ich kurz klarstellen. Ja. Und er hat da echt einen fantastischen Job gemacht und er ist halt das beste Beispiel für jemanden, der das, also ich würde sagen, er hat es sogar noch besser gemacht als ich.
Okay, ja, ey, kann ich wirklich nur bestätigen, ich war auch relativ zeitnah nach dem Wettkampf dann bei Jeff und seiner Freundin Tanja, die ja beide zusammen gepreppt haben, zu Besuch übers Wochenende. Und ich war halt in der tiefsten Offseason, hab gefressen wie ein Schwein, ne? Und die beiden waren halt auf ihren Recovery Macros im Prinzip und haben sich auch wirklich krass dran gehalten. Yeah. Ich saß dann eben mit so einer Packung Eis und hab die halt weggehauen, hab denen natürlich auch was angeboten, ne? Einfach rein aus Fairness halber, aber sie waren da auch sehr diskret und haben sich an ihre Makros soweit sehr gut erhalten können. Also auch da nochmal Props und ich ja denke, du hast es auch sehr, sehr gut hinbekommen und das ist ja, zum einen den Punkten, die du eben genannt hast, geschuldet, aber auch eben, dass du einfach auch intelligent diätet hast und eben Diätunterbrechung eingebaut hast, eben nicht zu aggressive Rate of Losses gefahren bist, dir viel Zeit eingeplant hast und ne, das, ne, wie eben schon gesagt, so the art of contest prep coaching im Prinzip nicht zu jedem Preis lean werden, sondern eben auch danach eben auch einen relativ smoothen Übergang in die Improvement Season dann wieder zu gewährleisten, eigentlich, sage ich mal, der Punkt, den der auch irgendwo so extrem wichtig ist. Also neben nicht nur, dass man shredded wird, sondern dass man halt danach auch schnell wieder in der Lage ist, wieder Progress zu machen. Denn ja, ich denke, die meisten sind eben nicht in diesem Sport, um irgendwie einmal einen Wettkampf teilzunehmen, sondern das Ganze auch irgendwo langfristig zu praktizieren und sich vielleicht auch noch in 10 Jahren eben auch noch auf der Bühne zu sehen. Und da zählt dann halt, sage ich mal, jeder Monat irgendwo mit und dementsprechend ist es auch enorm entscheidend, wie man letztendlich diätet, weil wenn du halt eben um jeden Preis lean wirst, dann kann es halt eben sein, dass du dir langfristig dann auch wieder einfach ein bisschen Zeit eben raubst.
Ja, absolut. Ja, es ist halt beschissen, wenn du 20 Kilo zunimmst in 4 Wochen und dann halt wieder diäten musst. Weil es ist halt keine gute Ausgangslage für einen langfristigen Aufbau, wenn du halt schon wieder 25% KFA hast oder so. Yep. Und mental bist du danach halt auch komplett gefickt. Ja. Okay, so wow. Das war jetzt Disclaimer an der Stelle. Jetzt musst du auf jeden Fall bei iTunes reinschreiben. Explicit Language. Was wollte ich sagen? Ja, mental macht dich das natürlich auch immens fertig, wenn du merkst, dass du dich nicht unter Kontrolle hast, was das Essen angeht. Und das wird dann halt natürlich auch physiologisch wirkt sich das dann aus, wenn du halt immer schlechter aussiehst, aber die Mentalität dahinter, dass du halt merkst, ey, ich habe keine Kontrolle darüber und es passiert immer und immer und immer wieder, ist auch absolut nicht gesund und absolut nicht vorteilhaft für Progression.
Cool. Yes. Abschließend noch die Frage, hey, was ist deine zukünftige Planung, also nächste Wettkampfsaison und was würdest du beim nächsten Mal eventuell anders machen?
Cool, ja, absolut. Also geplant, es war die nächste Contest Prep, oder ist die nächste Contest Prep immer noch. 2022. Das ist jetzt aktuell ein bisschen auf der Kippe, weil 2022. Also ich habe jetzt für 2022 schon vier, fünf Athleten. Und ich weiß, das Ding ist halt, wenn ich, das sind jetzt aktuell 5 Athleten, ich habe noch 2 Wettkampfsaisons vor 2022, die ich als Coach absolviere, wo ich voraussichtlich fantastisch abliefern werde. Und ich werde vermutlich dann für 2022 noch deutlich mehr Anfragen bekommen. Und ich kann halt nicht so viele Leute in 2022 selbst preppen und coachen und nebenbei mich selbst noch preppen. Also das kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Denn würde ich es schaffen, diese Leute vernünftig zu coachen? Ja, meine eigene Prep wird aber darunter leiden. Weil das Ding ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist halt dann irgendwann der Punkt, wo ich dann nachts hier sitze und ich eigentlich schlafen sollte und Check-ins mache. Und das war auch schon diese Prep so. Also es war nicht per se die Anzahl an Prep-Athleten, die ich hatte, aber ich hatte zu der Zeit in Wien auch, glaube ich, die meiste Anzahl an Klienten, die ich jemals hatte. Also ich glaube, es waren gut über 30. Und ich habe wirklich nichts anderes gemacht, außer trainiert und Arbeit. Und es war halt dann zu dem Punkt schon, klar, es war alles gut handelbar und es ist ja im Endeffekt auch alles gut ausgegangen, aber es war schon, für die nächste Prep würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen weniger aufbürgen selbst. Und das ist voraussichtlich 2022 nicht der Fall, von daher steht das aktuell ein bisschen auf der Kippe. Also meine eigene Prep wird dann drunter leiden, das wäre der Fakt. Und das ist mir dann, dafür ist mir dann der eigene Prozess einfach zu wichtig. Dementsprechend, wenn ich selber wieder preppe, dann werde ich im Vorhinein die Anzahl an Athleten und insgesamt auch Klienten, die ich habe, begrenzen und dann halt für dieses Jahr die Prep machen. Und 2022 sieht es aktuell nicht so rosig aus für meine eigene Prep. Dementsprechend, ja, steht es auf der Kippe und ich bin halt eh aus dem Juniorenalter raus. Ich habe jetzt keine Pro-Card gewonnen, dass ich irgendwie wieder starten muss oder so. Von daher, ob ich jetzt 2022 starte oder 2023, macht halt einfach keinen Unterschied. Die Stage ist immer da und es ist ein Jahr mehr Off-Season, ist einfach ein größerer Unterschied. Und ja, Prep-Erfahrung habe ich ja dieses Jahr durch die vielen Wettkampferfahrungen habe ich dieses Jahr durch die 5 Wettkämpfe, die ich gemacht habe, ebenfalls sehr viel gesammelt. Was ich beim nächsten Mal selber machen werde, ist, dass ich mich vermutlich selbst coache. Das hätte ich jetzt auch gekonnt. Das Resultat wäre vielleicht ein bisschen schlechter gewesen. Minimal. Ich glaube nicht, dass es viel schlechter gewesen ist, weil ich war eigentlich bis zu den Peak Weeks, so bis 2-3 Wochen out, war ich eigentlich sehr rational. Konnte alles sehr gut objektiv beurteilen. Dann irgendwann kickt halt, es hat bei mir auch wirklich die Subjektivität reingekickt und ich habe halt auch, also es kam dann doch relativ drastisch, muss ich sagen. Also so die letzten 1-2 Wochen in Wien hatte ich auch nicht Selbstzweifel, aber da war es wirklich oft so, dass ich gedacht habe, dass ich fett bin, auch wenn ich es wirklich gar nicht war. das war halt vorher nicht der Fall. Vorher konnte ich halt wirklich sagen, hey, die und die Bilder, ich konnte es gut vergleichen, habe eigentlich immer mit Valentin übereinander gestimmt oder unsere Meinungen haben sich da eigentlich ziemlich gut abgeglichen. Und zum Schluss hin wurde es dann doch ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt diese letzten paar Wochen, dass ich jetzt extrem falsch entschieden hätte. Wo ich sagen muss, wo er mir extrem dann geholfen hat, war in den Peak Weeks, gerade mit der Armbär, wo ich dann noch krank geworden bin am Anfang der Woche. Da war es wirklich komplett screwed. Also da habe ich dann noch wirklich extrem davon profitiert. Nicht, dass ich jetzt generell wenig vom Coaching profitiert habe. Ich habe ziemlich viel vom Coaching profitiert, auch einfach, um mir das Ganze zu bestätigen. Aber jetzt retrospektiv merke ich halt, dass sehr, sehr vieles, was Valentin dann im Endeffekt mit mir gemacht hat, dass ich das eh auch selber gemacht hätte. Sehr ähnlich. Und er hat mir auch im Vorhinein gesagt, dass er mich als jemand sieht, der sich potenziell auch selbst coachen könnte. Und ich denke, dass ich das mit der Erfahrung dieses letzten Jahres auch gut kann. Ich werde mir vermutlich trotzdem irgendeine beratende Person ranziehen, die sehr viel Expertise hat, aber ebenfalls nur um mich zu beraten, nicht per se um mich zu coachen. Einfach im Notfall halt eine Person zu haben, auf die ich backupen kann und auf die ich zurückgreifen kann. Und die mir sagt, wo ich halt weiß, dass wir ähnliche Ansätze haben, etc. Das habe ich zwar auch so, aber das Problem ist, wenn du mit ganz vielen Leuten kommunizierst und immer alle möglichen Leute nach Rat fragst, so, dann sagt jeder was anderes und viele sagen dir vielleicht auch das, was du hören möchtest und sind jetzt nicht unbedingt super, ja, nicht ehrlich, aber sind halt dann nicht so kritisch, sagen wir es mal so. Und das ist halt wichtig.
Ja, definitiv.
Also ja, ich werde mich sehr wahrscheinlich selbst coachen. Vielleicht 2022, sonst 2023. Wettkampfplanung an sich, ich würde die Prep-Dauer ein bisschen verkürzen, die Ausgangslage weniger, sollte weniger fett sein. Bin zum Ende dann doch gefadet. Ich würde nicht so viele Wettkämpfe back-to-back legen. Und wenn ich sie back-to-back legen würde, dann würde ich mir überlegen, wie viele sind es und will ich wirklich in jeder Peak-Week das Maximum an Physik-Performance auf die Bühne bringen oder reicht es, wenn ich potenziell jetzt zum Beispiel einen Warm-Up-Wettkampf mache und da noch durchtrainiere, dann potenziell nicht dieses Risiko fahre, dass ich fade und oder nicht so stark fade und vielleicht dann zu den späteren Peak-Weeks wirklich anfangen, zum Schluss in Pump-Trainings zu machen und dann maximal gepeakt mit 100% in den wichtigsten Wettkampf reinzugehen, anstatt aber ich habe halt gemerkt, dass beim vierten Wettkampf Back-to-Back beim Jordan Cup nach 4 Wochen keinem regulären Training war die Physik nicht mehr so, wie sie am Anfang war, zu Armwerf und zu Gamewerf.
Hey, sehr, sehr gute Punkte.
Ich hätte die Armwerf durchtrainiert wahrscheinlich. Die Gamewerf hätte ich das erste Mal gepeakt. Weil ich habe gemacht Armwerf, Gamewerf, WMWF und Jordan Cup. Und bei der WMWF hatte ich schon das Gefühl, dass die Physik nicht mehr so crispy ist. Aber da war es noch. Ist auch Retro-Perspektive, wenn ich mir die Bilder anfange, da war sie noch ziemlich gut. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich so manchmal die Armwerf durchtrainieren, da vielleicht nicht das Maximum Potenzial mitnehmen, aber es war halt eben eh nur der Warm-Up-Wettkampf und die Armwerf war mir weniger wichtig als die Gamewerf. Gamewerf wirklich zu peaken, WMWF dann halt auch noch bestmöglichst mitzunehmen und im Jordan Cup vielleicht minimal Abstriche zu fahren, aber nicht so viel, wie ich jetzt vielleicht hatte nach 4 Wochen. Weil nach 4 Wochen, es war schon... Und dann auch zu Worlds hin würde ich sagen, dass die Physik nicht wieder so gut war wie zur Gamewerf.
Extrem cool. Ja, hey, ich glaube, wir haben soweit alles, was deine Contest Prep angeht, in dieser und in der letzten Episode gecovert. Also nochmal, falls ihr die Episode 13 euch noch nicht angehört habt, dann checkt die nochmal ab. Und ich hoffe, ja, diese kleine Serie mit Jan hat euch gefallen. Vielleicht noch eine kleine Story, die ich so mitbekommen habe. Wir waren ja relativ früh in einer Contest Prep gemeinsam in London gewesen beim RP und Revive Stronger Seminar. Und da erinnere ich mich noch an eine ganz coole Szene. Das war nach dem Seminartag. Wir waren alle recht müde und sind dann noch in den nächstgelegenen Supermarkt gefahren, haben uns Halo Tops gekauft, ne? Diese Eisbecher mit wenig Kalorien und ja, wie viel haben die auf so ein Pint? 300, 400 Kalorien, echt wirklich richtig wenig. Und ja, wir hatten alle verschiedene Sorten und du wolltest dann eben auch bei den anderen Sorten mal ein bisschen probieren und bist dann tatsächlich aufgestanden, hast dir eine Waage geholt, absolut, hast dann den Becher auf die Waage gestellt und hast wirklich so einen Hauch von Eis darunter genommen. Es waren, ungelogen, ich habe drauf geguckt, es waren 2-3 Gramm, hast das Ganze dann probiert und bist dann straight in MyFitnessPal reingegangen und hast diese 2 Gramm Eis, diese 1,5 Kalorien oder wie viel es waren, hast du eingetrackt. Mann, da habe ich... Ja, gedacht so, okay, der Dude, er meint's ernst.
Hey, das Problem bei so, wenn du anfängst, irgendwo immer so ein bisschen zu snacken und so, ist nicht mal per se, dass du halt diese einzelnen Bisse, sondern dass du zum einen in den Habit kommst, und das wollte ich nicht, in den Habit zu kommen, dass ich irgendwas esse und nicht tracke. Also das war eigentlich der primäre Grund. Und zum anderen, wenn du das halt andauernd machst, also wenn du jetzt 5-mal am Tag irgendwo ein bisschen Eis isst, dann kann es halt schon einen Unterschied machen, vor allem über Wochen oder Monate. Das ist halt die Intention dahinter. Also, dass du jetzt von 2 Gramm Halo Top am Tag mehr jetzt nicht primär deine Prep gefährdest, sollte eh klar sein, aber das ist halt so ein bisschen der Hintergrundgedanke darum. Und deswegen probiere ich auch, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe da und da mal ein bisschen probiert und so, passt auf, weil man entwickelt da sehr schnell ein Habit raus und aus dem kommt man dann wieder schwieriger raus. Und eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die ich auch eigentlich bei dem, wo wir vorhin angesprochen haben, ob wir Peak Weeks überhaupt reinnehmen, zu den Peak Weeks eingefallen ist, zu der Sache noch, was ich in der nächsten Prep verbessern will, ist auf jeden Fall die Peak Weeks und den damit verbundenen Stress mehr, nicht zu respektieren, aber mehr einzurechnen. Also dieser ganze, vor allem Reisestress, vor allem wenn du international startest, ist absolut nicht zu unterschätzen. Also ich habe jetzt gerade angesprochen, wie ich in der Peak Week trainieren würde, was ich da vielleicht verändern würde. Aber dieser ganze Reisestress, vor allem international, dass dieser Stress halt eben dann noch zusätzlich dafür sorgt, jetzt vielleicht noch mit dem fehlenden Trainingsvolumen, dass der Look schlechter wird, war, denke ich, beim Jordan Cup auch noch ein ausschlaggebender Grund. Weil ich bin wirklich aus München, der Wettkampf war am Sonntag, wir sind nach Spätnachmittag zurückgefahren, ich habe bei Niklas gepennt. Ich bin da am nächsten Tag um 12 Uhr losgefahren oder so, ich war um 16 oder 17 Uhr zu Hause und ich musste am nächsten Tag um 10 Uhr morgens im Flieger nach Washington sitzen und ich hatte nichts gepackt. Und ich kam ja gerade erst von der Reise. Und das halt dann noch verbunden mit Peak Week Nailen, Contest Prep fucked sein, 4 Stunden Autofahrt, Schlaf ist nicht mehr so on point. Und diese ganzen Sachen akkumulieren sich halt. Und ich würde sagen, das war auch noch primär ein Fakt, dass ich beim Jordan Cup einfach nicht so on war.
Ja, Peak Week generell, ne? Da muss man auf einmal so viele Variablen noch handeln. Dazu kommt ja dann eben noch, dass du eben auch dann anfängst, dein Wasser und deinen Salzkonsum zu tracken. Und ich weiß auch noch, in meiner Peak Week, da war ich auch echt eine halbe Ewigkeit einfach nur am Rumrechnen, wie ich das jetzt über den Tag eben gestalte, also wann ich wie viel Salz konsumiere. Dann musste ich mir halt eben schon Gedanken machen, was esse ich dann heute Abend. Klar, ist natürlich einfacher, wenn du dann eben nach Schema F vorgehen kannst, einfach jeden Tag dasselbe ist, aber ja, das war bei mir zum Beispiel eben nicht so. Da musste ich dann eben auch immer viel Zeit investieren, einfach das Ganze zu kalkulieren, ne? Und eben auch schon das Salz irgendwie abzurechnen und einfach super viele Variablen, die dann, die man halt eben dann so managen muss.
Ja, das war bei mir nicht der Fall, weil meine Lebensmittelauswahl sehr gleich war. Nichtsdestotrotz, und ich habe auch, dadurch, dass ich alles so genau getrackt habe, die ganze Prep durch, war das dann für mich jetzt auch nicht so problematisch. Und der Fakt, dass ich halt 2 Wochen vor der ersten Peak Week damit angefangen habe und dann halt die ganzen Peak Weeks eh immer mein Salz und mein Wasser getrackt habe, außer den Tag nach dem Wettkampf, war halt einfach so, für mich war das halt voll normal. Also ich habe halt dann nach 7 Wochen oder so, also okay, ich track mein Salz, fuck it, normal. oder ich track mein Wasser, meine Flüssigkeitszufuhr. Aber ja, stimme ich dir zu. Ist auf jeden Fall was, was nicht zu unterschätzen ist und gerade zu Anfang dann auch wirklich viel Zeit kostet, weil man, wie du gesagt hast, viel rumrechnen muss und überlegen muss, hey, wann esse ich wie viel Salz und kann ich jetzt gerade noch so viel trinken oder habe ich dann später nichts mehr, wie auch immer. Ja.
Total crazy. Ja, cool. Jan, hey. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu deiner Prep? Oder?
Ich denke, das war's.
Das wär's, ne? Ja, die andere Folge ging auch 1,5 Stunden knapp. Jetzt haben wir wieder 1:15 gelabert. Ich glaube, ja.
Habt ihr gesagt, mit mir wird es keine kurze Episode geben.
Ja, aber ich glaube, es ist für die Leute auf jeden Fall ganz cool, wenn man die beiden Episoden jetzt ja, zusammen kombiniert, bekommt man schon einiges über die Contest Prep und eben auch die Zeit danach, alles drumherum eben auch vermittelt, also extrem coolen Mehrwert, den wir hier geliefert haben, danke auf jeden Fall dafür. Und du weißt ja, wir haben hier die Hypertrophy Cast Playlist auf Spotify, am Ende jeder Episode packen wir einen Track drauf, ich muss auch gerade mal nachschauen, welchen ich auswähle, aber schau mal kurz in
dein Spotify. Du packst auch einen drauf. Ja, ich muss ja jetzt noch beide. Wieder. Ja, ich überlege also so einen Track, der so richtig repräsentativ ist für die Prep.
Okay.
Ich muss mal ganz kurz gucken.
Beim letzten Mal hast du Slipknot
genommen. Ja, voll. Ich will nicht nochmal Slipknot nehmen. Ja, voll, ich habe einen. Das war so ein bisschen, Das war so ein bisschen mein Fokus. Also ich habe dann in der Prep, also so im Peak der Prep oder generell im Prep, in der Prep, aber das war dann so die letzten paar Monate, habe ich halt wirklich viel angefangen, auch Techno zu hören. Vor allem in meinen Satzpausen. Also jetzt nicht Hardstyle oder sowas, sondern halt einfach Techno.
Nee.
Und an der Stelle auch schöne Grüße an Toni, der mich da auf jeden Fall gut beraten hat. Check mal ab, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, XIT. Also XIT von Lord of the Idols. Okay. Ich habe keine Ahnung von Techno, also by the way, wenn jetzt irgendwer sagt, ey, was hörst du da? Das war so ein bisschen mein Track, der meine Prep-Anxiety noch mehr verstärkt hat. und den ich immer in meinen Pausenzeiten gehört habe und so generell, wenn ich mich warm gemacht habe und so, der hat mich halt komplett in diesen crazy Film gebracht, weil der einfach so unterschwellig mir immer vermittelt hat, so, jetzt geht's gleich los, so, jetzt ist gleich Kriegs-Wartime.
Nice. Ja, hey, Techno ist heftig. Feiere ich auch krass beim Training, weil die Tracks, sag ich mal, relativ konstant sind. Also du hast jetzt nicht so übelste Ausschwankungen nach oben und nach unten, also ruhige und übelst wilde Phasen, sondern es ist halt relativ konstant und man ist halt die ganze Zeit irgendwie in diesem Modus drin. Also das feiere ich auch zwischendurch extrem, Techno beim Training zu hören.
Ich habe die in der Zeit wirklich nur in der Pausezeit gehört. Also zum Set selbst brauche ich dann wieder irgendwie Rap oder halt in dem Fall dann zum Ende der Prep hin ziemlich viel Rock auch oder härteren Rock, Metal, wie auch immer. Was witzig ist, ich konnte diese Track, ich konnte diese Playlist, die ich hier habe, die heißt Frisse Rave. so die ersten paar Songs davon, die halt wirklich alle so ein bisschen unterschwellig mir immer vermittelt haben, so die ich halt immer beim Warm-up gehört habe, die konnte ich eine Zeit lang nach der Prep gar nicht hören, weil ich excited davon bekommen habe. Also es gab so ein paar Tracks, die konnte ich nach der Prep erstmal nicht hören, ohne dass ich nervös wurde. So. Also es war schon crazy, wie der Körper dann halt auch einfach diesen Stimulus dann mit Stress verbindet. Also mittlerweile kann ich sie wieder easy hören, ich höre sie auch wieder gerne, aber eine Zeit lang war diese Playlist verbannt.
Ja, man kann die nicht abusen, ne? Es ist im Prinzip wie so wie Koffein, ne? Man wird halt tolerant irgendwann dagegen oder es entwickelt sich dann irgendwann sogar ja einfach so ein bisschen Abneigung
dagegen. Ja, das ist also genauso wie harte Übungen in der Prep. Wenn du zum Beispiel die ganze Prep durch High Bar beugst, dann hast du danach so einen richtigen Hass. Also gar eigentlich weniger Hassliebe, sondern eigentlich nur noch Hassbeziehung zu High Bar Squat. Und sowas bei mir im Smith Squat bis zu einem bestimmten Punkt mit zum ADL. Und den Smith Squat werde ich auch erstmal eine längere Zeit noch nicht mehr machen, Mann. No chance. Zu oft gemacht, zu hart. Habe ich zu viele crazy Erinnerungen in der Prep.
Give it a break. Ja, dann nehme ich von Sigmode und Luminae Deadly Techno. Das ist aber kein Techno in dem Sinne. Also das ist schon ekelhafter War-Style, aber geiler Track. Also vielleicht eher so auf dem Weg ins Gym hören oder so. Also hat halt einen heftigen Drop und krasse Kicks. Naja. Alles cool. Klar. Hey Jan, vielen Dank für deine Zeit.
Kein Problem.
Dass du heute hier warst und ja, alles Gute dir weiterhin für die Offseason.
Wir bleiben ebenfalls
in Kontakt und ja, danke fürs Zuhören. Leute, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung bei iTunes da, teilt das Ganze in eurer Insta-Story oder wo auch immer. Show some support und ja, bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Danke dir.